Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Zu den Top-Schlagzeilen der letzten Wochen gehörten auch diese: Leihmutterschaft, Doppelmoral oder notwendiger Neuanfang? Oder wenn Verbote auf Kinderwunsch treffen? Oder ein Kind ist keine Ware? Die Debatte um Jens Spahn ist so gut wie vorbei. Geblieben ist das Thema unerfüllter Kinderwunsch. Und dem wollen wir uns heute mit Ihnen widmen. Denn jedes zehnte Paar in Deutschland zwischen 25 und 59 ist ungewollt kinderlos. Wie weit dürfen wir Ihrer Ansicht nach gehen bei dem Wunsch, ein Kind zu bekommen? Was soll erlaubt sein und wo liegen die Grenzen? Sollte der Wunsch nach einem eigenen Kind grundsätzlich jedem und jeder ermöglicht werden, unabhängig von den Methoden? Und welche Werte stehen bei dieser Diskussion für Sie im Mittelpunkt? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder aber schreiben Sie uns eine Mail an gespräche@deutschlandfunkkultur.de. Und wenn Sie Fragen zu einer Kinderwunschbehandlung haben, dann können Sie diese natürlich auch stellen, denn meine Gäste sind Stefanie Giesberg, stellvertretende Vorsitzende von FE-Netz e.V., der Deutschen Vereinigung für Familien nach Eizellspende. Mutter von 4 Kindern, die alle mit Hilfe einer Eizellspende gezeugt wurden. Schönen guten Morgen, Frau Giesberg.
Guten Morgen, Frau Steinauer.
Und Dr. Andreas Tantler-Schneider ist bei uns Geschäftsführer des Fertility Center Berlin, das eine der großen Praxen in Deutschland ist, die Kinderwunschbehandlungen durchführen. Und Sie haben darin seit 30 Jahren Erfahrung. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Guten Morgen, Frau Steinhauer.
Wir werden, Herr Tantler-Schneider, noch ausführlich besprechen, wie Sie in Ihrer Praxis arbeiten. Aber zunächst mal generell, was sind die häufigsten Ursachen für ungewollte Kinderlosigkeit?
Ja, die häufigsten Ursachen sind etwa pari pari bei der Frau und beim Mann. Ein bisschen mehr der Mann, also männlich bedingte Sterilität. Und man kann ungefähr sagen, 50% der Ursachen der Sterilität liegt beim Mann. Etwa 20% bis 25% alleine bei der Frau und dann nochmal so 10% bei beiden gemeinsam. Und dann gibt es den großen Prozentsatz von 10 bis 15%, wo man eigentlich gar keine Ursachen wirklich findet. Und da stellen wir mittlerweile fest, dass das Alter ein sehr, sehr großer Faktor ist. Es ist alles in Ordnung, aber die Patienten haben halt sehr spät angefangen, sich fortzupflanzen. Und das Alter spielt dann eine große Rolle bezüglich der Wahrscheinlichkeit.
Nämlich, wenn man zu alt ist oder wenn man über 40 ist, wird es kritisch? Oder wo sind da so die Grenzen?
Na, das fängt schon früher an, leider. Und das wollen viele nicht wissen. Also es fängt schon eigentlich mit 35 an, dass die Zahlen, wenn man im deutschen IVF-Register zum Beispiel einmal schaut, die Schwangerschaftsrate pro Embryotransfer geht schon ab 35 jedes Jahr deutlich runter. Und natürlich ist es so, ab 40 wird es deutlich schwieriger und ab 45 fast unmöglich. Ich will nicht sagen unmöglich, aber sehr selten, dass dann noch Schwangerschaften auftreten.
Und bei den Männern nochmal, also wie lange sind Spermien, nennen wir es, arbeitsfähig?
Grundsätzlich immer. Das ist ja der große Vorteil der Männer. Aber die neueren Studien zeigen, dass auch bei den Männern die Wahrscheinlichkeiten sinken. Und das ist eher graduell bei den Männern, nicht? Also auch die älteren Männer haben schlechtere Spermiogramme, rein prozentual. Aber es ist eben nicht so, dass ein 70-jähriger Mann auf jeden Fall keine Spermien mehr hat oder nur ganz wenige oder nur ganz langsame. Das kann man leider nicht sagen.
Welche Belastungen erleben ungewollt kinderlose Paare?
Massive. Erstmal ist es ja so, dass diese Paare schon lange versucht haben, miteinander ein Ziel zu erreichen, was sie nicht erreicht haben. Das frustriert ja auch erstmal so innerhalb der Beziehung auch. Dann ist es so, dass die Paare eben drumherum auch viele Menschen haben, mit denen sie sich konfrontieren müssen. Entweder verschweigen sie es vor denen, alle anderen fragen, na, wie sieht's denn bei euch aus? Das heißt, der Druck der Gesellschaft ist hoch, dem sie sich stellen müssen.
Wann werden wir denn Großeltern?
Ja, wann werden wir Großeltern? Und dann möchte ich auch nochmal sagen, wir haben in Berlin einen sehr hohen Anteil von Migranten und Migrantinnen. Und der Druck dort ist noch höher. In der türkischen Community in Berlin, die Schwiegermutter, die sagt, na, wann kriege ich denn mein Enkelchen und die Tochter unter Druck setzt. Oder eben andere Kulturen, die da sind, bei denen der Kinderwunsch noch eine größere Rolle spielt, als bei denen, die hier geboren sind.
Bei welchen medizinischen Verfahren, Herr Tantler-Schneider, gehen Sie denn mit, um einen Kinderwunsch zu erfüllen? Und wo sagen Sie Stopp?
Na, das muss man ja so beantworten, was dürfen wir und was dürfen wir nicht. Also wir machen natürlich alle möglichen Therapien, die in Deutschland erlaubt sind. Und das ist alle Formen von Samenspende beispielsweise. Ob das eine Insemination ist, das heißt also die Samenübertragung, oder eine außerkörperliche Befruchtung wie die In-vitro-Fertilisation mit eigenen Samen und eigenen Eizellen. Und wir machen die Therapien bis 45 aus dem Grund, den ich schon gesagt hatte. Da würden wir zum Beispiel nicht mehr mitgehen, wenn die 46-jährige Patientin kommt und sagt, ich möchte gerne IVF haben, weil wir bei uns keine Schwangerschaften mehr haben. Und
IVF ist In-vitro-Reproduktion.
IVF ist die Abkürzung für In-vitro-Fertilisation, also Reagenzglasbefruchtung.
Künstliche Befruchtung.
Künstliche Befruchtung ist ein bisschen ein schräges Wort, künstliche Befruchtung. Das ist jetzt gar nicht so künstlich, denn die Spermien kommen ja auch alleine in die Eizelle rein. Das machen sie also nicht künstlich, sondern von alleine. Und wir wissen eben, ab dieser Altersgrenze über 45 gibt es noch Schwangerschaften, aber wahnsinnig hohe Fehlgeburtsraten. Das heißt, von 10 Frauen, die schwanger werden, verlieren 7 die Schwangerschaft wieder.
Frau Giesbert, Sie haben 4 Kinder, die alle mithilfe einer Eizellspende gezeugt wurden. Wie war denn Ihre Situation, als Sie sich dazu entschlossen haben? Also was hatten Sie bis dahin schon alles probiert mit Ihrem Mann?
Ja, ich habe meinen Mann relativ spät kennengelernt, so mit 35. Und mein Mann hatte bereits vorher eine Familie, hat erwachsene Kinder und sein Kinderwunsch war abgeschlossen. Und hatte eine These vornehmen lassen, also sich sterilisieren lassen. Und wir waren dann auf Hilfe angewiesen. Und zwar klar, dass wir, erstmal sind wir davon ausgegangen, dass es ein technisches Problem ist. Ja, also wir waren im Kinderwunschzentrum und bei uns ist, bei meinem Mann, genau das, da ist eine These vorgenommen worden.
Also These ist, wenn ich das erklären darf, die Abkürzung für testikuläre Spermienextraktion, furchtbar schwieriges Wort. Mhm. Also wenn eine Hodenbiopsie gemacht wird, eine Probe aus dem Hoden entnommen wird. Denn wenn der Mann sterilisiert ist, dann sind ja die Kanäle durchtrennt. Mhm. Und unten drunter im Hoden ist die normale Spermienproduktion. Und These ist die Abkürzung für die Entnahme dieser Spermien aus dem Hoden. Dann werden diese Spermien eingefroren. Und mit diesen Spermien kann dann später eine einzelne Eizelle mit dieser intrazytoplasmatischen Spermieninjektion, mit diesem furchtbar langen Namen, injiziert werden, also eine Samenzelle in eine Eizelle hinein, auf Deutsch.
Und das haben Sie gemacht, Frau Giesbert?
Genau, ich bin behandelt worden, also habe mir auch Hormone gespritzt. Es gab einen genauen Plan, dass sich mehrere Follikel entwickeln können, mehrere Eizellen, die dann unter Kurznarkose entnommen wurden, dann befruchtet wurden und dann zurück in die Gebärmutter gelegt wurden.
Jetzt nochmal zur Klarstellung, also eine Eizellspende, dass ein Baby durch eine Eizellspende entsteht, das ist in Deutschland nicht erlaubt, richtig?
Ja.
Wohin sind Sie dann gefahren, um das durchführen zu lassen?
Ich war in Spanien.
Und worüber hat man Sie dann aufgeklärt in Spanien, als Sie da waren mit Ihrem Mann zusammen?
Man hat erstmal nochmal die biologischen Voraussetzungen geklärt, ob das möglich sein wird, nochmal weitere Spermien zu gewinnen. Das konnte dort per Punktion erfolgen, also weniger aufwendig, als das hier in Deutschland dann war. Wir haben uns darüber auch ausgetauscht, welche natürlichen Möglichkeiten es mit meinen eigenen Eizellen noch gäbe. Und sind dahingehend gut beraten worden, dass wir das abwägen konnten, welchen Weg wir gehen. Und wir haben uns dann für die Eizellspende entschieden.
Genau. Ihr Netz, also das FE-Netz, ist ein bundesweites Netzwerk für Familien, deren Kinder durch Eizellspende oder Embryonspende entstanden ist. Sie beraten aber nicht zur Eizellspende, sondern was machen Sie? Worauf konzentriert sich Ihre Arbeit?
Das ist völlig richtig, Frau Steinauer. In Deutschland darf niemand zur Eizellspende beraten. Wir informieren Familien nach Eizellspende, wir vernetzen Familien nach Eizellspende. Es ist so, dass zum Teil auch Strukturen einfach in Deutschland fehlen, da die Eizellspende illegal ist hier. Und viele Familien oder auch Wunschmütter, wenn man den Begriff so sagen kann, dass denen Informationen fehlen, dass sie sich alleingelassen fühlen, dass die Sorge haben vor diesem Aspekt der Illegalität, dass die sich wünschen, dass ihre Kinder gut aufwachsen können, dass die informiert sind, dass ja, dass sie ein gutes Umfeld haben, die sich Fragen stellen, die wissen möchten, wie rede ich mit meinem Kind darüber, wie kläre ich das Umfeld auf, welche Auswirkungen hat das, wenn ich das nicht tue, oder kann es haben, wenn ich das nicht tue. Ja, und wir vernetzen diese Familien.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch über den Preis des Kinderwunsches mit Andreas Tandler-Schneider, Facharzt für Frauenheilkunde vom Fertility Center, also Fruchtbarkeitszentrum in Berlin, und mit Stefanie Giesbert von der Deutschen Vereinigung für Familien nach Eizellspende und mit Anna Reinsberg aus Marburg am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau Reinsberg.
Ich bin absolut für Adoption. Also dieser irrsinnige Kinderwunsch, ich kann es ja verstehen, wenn manche Menschen dieses Bedürfnis haben. Wissen Sie, ich habe Freunde, wo die Frau sehr krank war als junges Mädchen, ich sage nicht die Namen, die aber zwei zauberhafte Töchter jetzt haben und adoptiert haben, die sehr glücklich sind. Und ich finde eigentlich, man kann doch auch solchen Kindern sehr viel Gutes tun, wenn man sie zu sich holt, ohne dass man jetzt diesem Wunsch danach gibt. Das ist alles, was ich sagen wollte. Mhm. Danke.
Dankeschön, Frau Reinsberg. Ja. Ganz kurz noch die Frage an Sie. Sind Sie selbst Mutter? Haben Sie selber Kinder?
Ja, ich bin mit 16 Jahren schwanger geworden. Wow. Auf dem Dorf in Niedersachsen. Und das war nicht so lustig.
Wie haben die Leute reagiert? 16 Jahre alt, Dorf Niedersachsen?
Naja, also ich sollte erst ins Mütter-Kind-Heim. Ich sollte weggegeben werden. Aber meine Mutti war absolut dagegen und deswegen bin ich dann zu Hause geblieben. Mhm. Es war aber nichts Schlimmes. Ich sage mal, es war ein Junge aus den Gärten.
Ein Junge aus den Gärten.
Der war 16 und ich war 15. Mhm.
Und ja. Ist es dann bei dem einen Kind geblieben oder haben Sie eine größere Familie dann?
Nein, ich wollte nicht. Ich wollte das nie wieder erleben. Mhm. Also wenn Sie das erlebt haben, wie Sie als junges Mädchen auch damals noch also wenn Sie dann entbunden haben, was Sie da erlebt haben, wie du da behandelt worden bist, ja? Also auf die Hebamme, und damals waren das noch schwierige Geburten, nicht so einfach wie heute, dann kriegtest du, hat die Ärztin dich angeschrien, hat gesagt, als er dir es reingesteckt hat, da hast du auch nicht geheult, jetzt heul dir auch mal nicht. Mhm. So war das.
Ja. Herr Tandler-Schneider hat gerade aufgezeigt, Frau Reinsberger möchte mit Ihnen sprechen.
Ja, ich bin jetzt 70. Also das war 1972.
Ja, Frau Reinsberg, vielen Dank für diesen Kommentar. 1972 gab es ja die In-vitro-Fertilisation noch gar nicht. Also die Möglichkeiten, die es heute gibt, gab es damals nicht. Und als die IVF entwickelt wurde, gab es vieles nicht, was es heute gibt. Ja. Ich möchte nur ganz kurz zur Adoption sagen. Ja. Zwei Dinge. Ja. Verstehe den Ansatz. Und viele unserer Paare, die nicht erfolgreich oder denen wir nicht helfen können, gehen dann natürlich den Weg der Adoption. Aber es gibt keine Kinder in Deutschland, die zur Adoption freigegeben werden. Wenn Sie sehen, wie viele Kinder zur Adoption freigegeben werden, dann sind das in Deutschland ungefähr so 3.000. Und die meisten davon sind so eine sogenannte Stiefkind-Adoption. Das heißt, bei lesbischen Paaren übernimmt die Partnerin dann die Adoption des Kindes. Das heißt also gar nicht so eine Adoption, wie von der Sie geredet haben. Es gibt einfach zum Glück auf eine gewisse Art und Weise nur sehr wenig Kinder, die zur Adoption freigegeben werden.
Ja.
Und auf der anderen Seite, den zweiten Punkt, den ich Ihnen nochmal sagen möchte, Adoption ist eigentlich nicht etwas für kinderlose Paare, um denen zu helfen, sondern Adoption ist eigentlich etwas, den Kindern zu helfen, die keine Eltern haben.
Okay.
Und wenn da mehr wären, dann würden auch viele Paare liebend gern adoptieren. Aber es gibt niemanden, die müssen dann auch ins Ausland gehen. Und dementsprechend ist das leider ein Mangel, dem man auf die Art und Weise nicht helfen kann.
Ist es auch ein Problem, Herr Tandler-Schneider, dass zu wenig Säuglinge da sind? Also die 3000 Kinder
sind... Ich gehe mal aus der Leitung, ne? Alles Liebe erstmal.
Dankeschön. Schön, dass Sie angerufen.
Und danke, dass ihr mir zugehört habt. Tschüss.
Sehr gerne. Tschüss, Frau Reinsberg. Ist es auch ein Problem, Herr Dantler-Schneider, dass Säuglinge fehlen? Also viele Kinder, die adoptiert werden, sind ja auch schon ein bisschen älter.
Ja, also ich will das jetzt nicht als Problem benennen. Das hört sich jetzt so komisch an, als ob das eine Ware wäre. Aber es gibt natürlich ganz wenige Kinder, die als Säuglinge zur Adoption freigegeben werden, im Vergleich zu dieser Zeit, in der Frau Reinsberg ihr Kind bekommen hat. Da gab es das eben viel mehr. Zum Glück gibt es das eben auch nicht mehr, muss man ja auch so sehen. Denn das ist natürlich ein Riesentrauma für ein Kind, von seiner Mutter an der Stelle weggenommen zu werden.
Wir bleiben beim Thema Adoption mit Hilfe von Laura Uhru, die uns aus Stuttgart anruft. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Frau Uhru, aus dem Auto heraus.
Aus dem Auto heraus,
mit genau. Freisprechanlage.
Mit Freisprechanlage, selbstverständlich, ja.
Erzählen
Sie. Ja, ich wollte einfach gerne kurz unseren persönlichen Weg kurz erzählen. Und bei uns war es so, nach der Hochzeit hat man dann einer gewissen Zeit festgestellt, dass der Kinderwunsch auf natürlichem Wege einfach nicht stattfinden kann. Und wir haben dann, sind dann den Weg der künstlichen Befruchtung gegangen. Und das war, wie jeder, der das mal gemacht hat, weiß, das war eine sehr herausfordernde Zeit, psychisch sehr stark, hat das einen mitgenommen. Und wir haben das quasi 4-mal probiert, einmal davon sogar im Ausland, in Österreich. Und das hat alles nicht geklappt. Und über den Zeitraum, sage ich mal, hat man sich natürlich dann auch mit den Gedanken befasst, was machen wir denn, wenn das nicht klappt? Oder wie oft wollen wir denn das überhaupt noch machen? Wie oft können wir das überhaupt auch noch mental aushalten? Ja, immer dieser Druck und dann immer das Negative, hat wieder nicht geklappt, hat wieder nicht geklappt. Es ist ja natürlich dann auch noch eine finanzielle Frage. 3-mal haben wir das damals von der Krankenkasse die künstliche Befruchtung bezahlt bekommen, aber das 4. Mal mussten wir dann eben auch selber bezahlen. Und so über den Zeitraum ist dann bei uns einfach in den Köpfen so dieser Gedanke gewachsen, okay, wir verabschieden uns jetzt von dem Thema künstliche Befruchtung, aber vom Kinderwunsch an sich wollen wir uns noch nicht verabschieden. Und dann kam für uns die Adoption in Frage, ja, weil wir gesagt haben, wir haben einfach so viel Liebe zu geben und wir wünschen uns einfach ein Kind. Und sind dann diesen Weg gegangen, der auch nicht so ganz einfach ist, ja, weil, aber gut ist, finde ich, weil man wird sehr gut wir sind sehr gut vorbereitet worden. Viele Gespräche, viele Diskussionsrunden, Austausch mit anderen Paaren, die zur Adoption, auf die Adoption warten. Und wie mein Vorsprecher, ich weiß nicht, wie er jetzt hieß, eben gerade gesagt hat, das ist genau richtig so. Quasi wir warten nicht darauf, dass wir ein Kind bekommen, sondern wir warten darauf, dass wir die Richtigen für dieses entsprechende Kind sind. Ja, weil die leibliche Mutter darf ja Vorstellungen und Wünsche äußern. Wie sollen denn die Eltern sein? Was wünscht sie sich für ihr Kind? Und wir hatten quasi das große Glück, dass wir sagen immer, das war unser 6er im Lotto, mit Geld nicht zu bezahlen, dass wir wirklich ein Kind bekommen haben. Unseren Sohn, der ist heute 13 Jahre alt. Wir haben ihn 5 Tage alt vom Krankenhaus abholen dürfen.
Ach ja.
Ja, und das war der schönste Tag in unserem Leben. Und wie gesagt, da werde ich ganz emotional, aber es war wirklich toll. Es wirklich, also
Frau Uhru, war das Krankenhaus in in Deutschland oder sind Sie über eine internationale Organisation gekommen?
Wir haben den Louis aus Berlin adoptiert zum damaligen Zeitpunkt, wie gesagt vor 13 Jahren, wo wir die Adoption gestartet haben, mussten wir uns entscheiden, machen wir Inland oder Ausland. Und damals wurde uns schon gesagt, also im Inland ist es wirklich sehr schwierig. Im Ausland gibt es dann die älteren Kinder. Und für uns, ganz ehrlich gesagt, war das einfach auch wieder eine finanzielle Frage, weil eine Auslandsadoption kostet einfach eben auch mehr Geld. Ja? Und dann haben wir gesagt, nee gut, wir probieren einfach unser Glück im Inland und wurden dann, sobald wir dann das Verfahren gestartet haben, von Berlin angesprochen. Zu dem Zeitpunkt war es damals so, die Vermittlungsstelle, die hatte nicht so viel Zeit und die Manpower, die ganzen Bewerber vorzubereiten. Mhm. Ja, diese Seminare und alles. Und die wollten einfach auch ein paar Bewerber haben, die quasi dieses Verfahren schon durchlaufen haben. Dass, wenn es mal schnell gehen muss, dass man eben auf so ein fertiges Bewerberpaar, sage ich mal, zurückgreifen kann.
Ja.
Und und zu dem Zeitpunkt quasi, wo wir uns dann in Berlin vorgestellt haben, da war unser Sohn schon unterwegs. Ja.
Mhm.
Und wir haben den quasi dann, wir waren im November 2012 in Berlin und Januar 2013 ist unser Sohn dann auf die Welt gekommen. Ja.
Eine Information hätte ich auch noch gerne, Frau Uhru. Wie alt darf man sein, wenn man adoptiert? Da gibt es ja auch eine Altersgrenze, ne?
Ja, genau. Also es ist immer so, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch richtig so zusammenkriege. Es gibt auf jeden Fall eine Altersgrenze. Also man nimmt quasi, glaube ich, irgendwie das Alter der Eltern und dann darf der Säugling ich krieg's nicht mehr zusammen. Mhm. Also es ist auf jeden Fall so, je älter man ist, desto geringer ist die Chance, dass man dann ein Neugeborenes bekommt, ja.
Mhm.
Wir waren zu dem Zeitpunkt also wo der Louis dann zu uns kam, war ich 37 und mein Mann 35.
Ja. Nun haben Sie ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, es war damals eine große psychische Herausforderung für Sie, viermal zu probieren. Inwiefern war das herausfordernd?
Ja, weil es ist einfach ein wahnsinniger Druck. Ich habe zu dem Zeitpunkt Vollzeit gearbeitet. Ich wollte zu diesem Zeitpunkt auch nicht meinem Arbeitgeber quasi mitteilen, pass mal auf, ich bin jetzt in der Kinderwunschbehandlung, da müsste ich mal öfters zum Arzt und so weiter. Das wollte ich nicht. Das hatte dann aber zur Folge, dass ich morgens um 6 Uhr dann quasi von Stuttgart nach Tübingen gefahren bin, in die Kinderwunschklinik Blut abnehmen, Eizellkontrolle, Ultraschallkontrolle und so weiter. Das lief quasi schon morgens los. Dann kriegst du einen Anruf in der Arbeit. Du musst jetzt dann dieses Hormon spritzen. Du bist immer noch in der Arbeit. Du musst dann irgendwie schnell nach Hause. Und dann macht man das alles und immer in der Hoffnung, dass es klappt. Mhm. Und dann klappt es nicht und dann musst du dich da erstmal wieder berappeln und dann, okay, gut, voller Hoffnung, wieder neu. Und das ganze Prozedere, dann diese Hormone, die machen ja auch was mit einem. Man wird so aufgebläht, sag ich mal. Dann denken die Leute schon, bei denen ist was unterwegs. Mhm. Nee, es ist nichts unterwegs, ja. Also es ist wirklich, und das in Summe ist wirklich schon echt hart.
Frau Giesbeth, wenn Frau Uru damals zu Ihnen gekommen wäre, zur Deutschen Vereinigung für Familien nach Eizellspende, was hätten Sie ihr geraten? Wie hätten Sie sie unterstützt? Wie hätten Sie sie mitgenommen? Ich habe gerade mit Frau Giesbeth gesprochen, Frau Uru, und habe gefragt, was sie damals gemacht hätte, wenn Sie, Frau Uru, zu dieser Vereinigung für Familien nach Eizellspende gekommen wären. Frau Giesbeth.
Bei uns fragen Personen an, die sich vorstellen können, eine Eizellspende in Betracht zu ziehen oder die auf dem Weg sind, die schwanger sind nach Eizellspende. Und wir schaffen da einen Austausch. Wir vernetzen diese werdenden Eltern oder diese Eltern.
Sie hatte ja schon ganz viel probiert. Ja. Sie hatte diese psychischen Herausforderungen schon alle hinter sich. Würden Sie dann sagen, ja, dann mach Adoption oder mach was anderes? Oder raten Sie gar nicht?
Ich glaube, das ist eine ganz individuelle Situation und beraten darf man ja ohnehin nicht. Mhm. Man kann nur aufzeigen, wie bestehende Ängste ernst nehmen und dahingehend auch zu informieren, zu schauen irgendwie, wie kann das aussehen, das Familienleben nach einer Eizellspende. Mhm. Ich denke, das ist im Hinblick, wenn man eine Adoption in Betracht zieht, nochmal unterscheidet sich das einfach auch nochmal.
Mhm. Frau Uru, vielen Dank, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben.
Ja, vielen Dank auch.
Viele Grüße an den Louis.
Ja, richtig aus. Vielen Dank.
Dankeschön.
Ja,
Sie sind ja, Frau Giesbeth, für die Eizellspende Ihrer Kinder nach Spanien gefahren. Nach welchen Kriterien haben Sie denn damals die Spenderinnen ausgesucht?
Wir konnten im Prinzip auswählen, welche Kriterien uns wichtig sind. Das war Auswahl nach Blutgruppe, ob uns ein Phänotyp wurde abgeglichen, dass ich Fotos von mir mitgeschickt habe, dass man schaut irgendwie, wie sieht das aus vom Alter und von dem Bildungsstand, möglicherweise auch Interessen. Und das waren nur, ich sag mal, weniger als eine Handvoll Kriterien, die wir angeben konnten. Und die eigentliche Arbeit oder Auswahl, die fand in der Klinik statt, dass es da ein computergestütztes Programm gab, was einmal geschaut hat, irgendwie abgeglichen hat, welche Spenderin da am ehesten in Frage kommt, und ein ärztliches Komitee, das dann nochmal sich besprochen hat und gemeinsam geschaut hat, dass das mit der Spenderin auch gut passt.
Also Sie haben ein Foto geschickt, ich habe braune Augen, ich habe braune Haare, ich habe einen IQ von so und so viel. Das war zwar nicht auf dem Foto, aber das konnten Sie dazu schreiben. Das ist dann schon so ein bisschen Baukastensystem, oder?
Für uns hat sich das so nicht angefühlt. Mhm. Also es gibt andere Länder, in denen tatsächlich auch Bilder oder weitere Informationen gegeben werden. Und wir hatten absolut gar keine Informationen zu der Spenderin. Das war mir persönlich wichtig, weil es mir nicht darum ging, etwas auszusuchen oder da einzugreifen, sondern dass für mich andere Kriterien einfach wichtiger sind. Mhm. Und ich glaube, dass dass in der Begleitung im familiären Kontext, dass es sicherlich auch, dass jeder unterschiedliche Startbedingungen hat und unterschiedliche Dinge mitbekommt, aber nicht, also für uns war die Auswahl da nicht wichtig an der Stelle.
Wie ist denn dann die Behandlung verlaufen? Herr Tandler-Schneider, Sie können das ja gleich noch ergänzen, aber was passierte dann in Spanien? Also Sie sind dahin gefahren so und dann war da eine Spenderin, die entsprach Ihren Vorstellungen und dann?
Uns wurde gesagt, dass eine passende Spenderin gefunden wurde und dort wurde abgestimmt, in welchem Zeitraum die hormonell stimuliert werden würde, also behandelt werden würde mit Hormonen und zu welchem Zeitraum ungefähr dann eine Punktion stattfinden würde. Mhm. Und mein Zyklus wurde darauf angepasst. Das heißt, ich brauchte verschiedene Blutwerte, die ich schicken musste. Es sind Ultraschalluntersuchungen gelaufen. Und das Ganze immer auch in diesem Zwiespalt, dass die Eizellspende hier in Deutschland nicht legal ist, dass man Ärzte unter Umständen damit in Schwierigkeiten bringt, dass man es bei der Untersuchung auch so nicht benennt, ne? Dass ich auch für einen Ultraschall, für eine ICSI zu meinem Arzt oder auch zu einem anderen Arzt gegangen bin. Das waren Selbstzahlerleistungen, die wir selbst bezahlt haben. Und das ist schon ein Problem, dass man den Eindruck hat, es ist nicht nur für einen selbst schwierig, sondern man bringt unter Umständen auch noch andere Personen da in eine schwierige Lage.
So, jetzt müssen wir noch mal erklären, Herr Tandler-Schneider, wie kommt jetzt die fremde Eizelle in Frau Giesbert?
Ja, also vielleicht noch mal zusammenfassend vorab. Die Eizellspende ist ja, wie Frau Giesbert schon gesagt hatte, in Deutschland verboten. Ich wehre mich aber dagegen, dass ich Frauen oder Paare nicht zur Eizellspende beraten kann. Also wir unterscheiden immer dazu zu raten. Das darf ich nicht, aber ich darf natürlich darüber reden, was in Europa möglich ist. Und um das mal jetzt mal einzugrenzen für unsere Hörerinnen und Hörer, ist es so, dass außer in Deutschland und in Luxemburg, in jedem EU-Land die Eizellspende erlaubt ist. Und das sind ja auch demokratische Länder. Das heißt, wir haben also hier ein völlig veraltetes Embryonenschutzgesetz, was das verbietet.
Von 1991
ist das. Von 1991, genau. Und es ist eigentlich anachronistisch und wir fordern seit Jahrzehnten schon, auch die Bundesärztekammer fordert das, dass es ein Fortpflanzungsmedizingesetz gibt, bei dem das legalisiert wird. Und es gibt einen sehr, sehr guten Grund, es in Deutschland zu legalisieren. Denn das Problem von Frau Giesbert, und da kommen wir jetzt auch wieder zu der Therapie zurück, ist, in Spanien ist eine völlig andere Philosophie. Dort wird die Spenderin so weit geschützt, dass sie immer anonym bleibt. Mhm. Das heißt, das Kind wird nie erfahren, von wem diese Eizelle ist. Und in Deutschland, wenn man das jetzt mal analog sieht mit der Samenspende, gibt es ein Samenspenderegistergesetz, sodass das Kind 110 Jahre, halten sich fest, 110 Jahre lang erfahren kann, von welchem Samenspender es gezeugt wurde. Mhm. Und das wäre analog dann in Deutschland für eine Eizellspende auch, würde also auch eine höhere Sicherheit geben. Mhm. Jetzt mal einmal kurz zu der Therapie. Also die Therapie ist nicht so schwer. Das heißt, diese Frau, die Eizelle spendet, die wird genauso stimuliert, wie Frau Giesbert vorher bei ihren 4 ICSI-Zyklen stimuliert wurde. Dann werden diese künstlichen Befruchtung, die Frau Giesbert vorher gemacht hatte, bevor sie dann nach Spanien gegangen ist. Und diese Eizellen werden dann mit den Spermien von dem Mann von Frau Giesbert befruchtet. Und dann werden die 5 Tage später entweder eingefroren und später eingesetzt bei Frau Giesbert, wenn dann der Zyklus von der Patientin, die Spende bekommt, passt. Oder sie werden gleich nach 5 Tagen eingesetzt. Wie war das denn bei Ihnen? Ist das direkt eingesetzt worden oder waren das Eingefrorene?
Nein, das war Frischtransfer.
Genau. Mhm. Früher hat man also zu der Zeit immer Frischtransfer gemacht. Heutzutage ist eigentlich eher der Standard, dass die eingefroren werden, oft auch nochmal untersucht werden und dann zu dem Zeitpunkt des Zyklus, den die Empfängerin dann hat, quasi fliegt die dann nach Spanien oder fährt nach Tschechien. Wir haben zum Beispiel, das sind die beiden Länder in Deutschland, in Europa, bei denen es am meisten stattfindet, Tschechien und Spanien. Und dann fahren die zum Beispiel von Berlin nach Tschechien, nach Prag und lassen sich diesen einen Embryo einsetzen und fahren wieder zurück. Das ist relativ einfach technisch.
Letzte Frage für diese Runde. Wie schnell sind Sie schwanger geworden, Frau Giesbert?
Direkt. Also direkt der erste Versuch, der hat funktioniert und ich war schwanger.
Und am Telefon wartet in Berlin Martin Bernstein. Schönen guten Morgen, Herr Bernstein.
Ja, schönen guten Morgen. Hallo.
Hallo. Erzählen Sie uns, wenn Sie mögen.
Ja, also es war bei uns so, dass wir auch, wie schon viele meiner Vorrednerinnen oder Redner gesagt haben, dass es nicht geklappt hat. Also wir waren verheiratet, haben gar nicht mehr verhütet. Es hat aber dann nicht funktioniert. Dann haben wir auch diese ganzen Kinderwunschgeschichten gemacht. Und am Ende des Tages, das hat sich über mehrere Jahre hingezogen, waren wir so erschöpft, dass wir einfach keine Kraft mehr hatten, weiterzumachen. Es war so ein Frust. Dann wurde meine Frau, also damalige Frau, schwanger, also auf natürlichen Weg, und hat das Kind dann verloren. Und das waren so eine Erlebnisse, die lassen einen nicht mehr los. Und ich wollte es einfach mal so für die zuhören, sagen, es ist dann auch nicht einfach, man kann es auch nicht einfach wegatmen. Man muss es sich irgendwie immer wieder vor Augen führen und es muss verarbeitet werden. Und das ich bin jetzt 60 und es ist immer noch ein Thema. Ne? Ich wollte es einfach mal aussprechen, dass man diese Dinge auch sich immer wieder anschauen sollte und sie verarbeiten muss. Das ist einfach, viele haben dann gesagt, ja, es ist so, dann seid ihr halt ohne Kinder, aber es ist nicht so einfach. Und es ist irgendwie ein Makel, den man hat, also den man sich vielleicht so auch sagt, aber das ist das Problem, was ich einfach mal so in die Runde werfen wollte.
Mhm. Herr Bernstein, habe ich richtig rausgehört, dass Sie mit Ihrer damaligen Partnerin nicht mehr zusammen sind, weil Sie gesagt haben, die damalige?
Nein. Aha. Genau, wir sind geschieden und es ist auch so manchmal so ein Einsamkeitsgefühl. Ich habe jetzt eine neue Partnerin, die hat einen Sohn und zwei Enkelkinder. Ich hole mir jetzt ein Stück weit davon zurück, aber man kann es nicht ganz kompensieren. Es bleibt so ein Stück zurück, dass man kinderlos war und ich wollte bloß damit sagen, dass es nicht so einfach ist und die Menschen, die es durchleben, am Stück weit einen kleinen Rucksack auf den Rücken.
Hm. Herr Tandler-Schneider, Sie beraten ja auch beim Fertility Center. Was ist alles, also Sie beraten auch in psychologischer Hinsicht, was ist alles drin in diesen Rucksäcken, die man da möglicherweise angeschnallt bekommt?
Ja, erstmal vielen Dank, Herr Bernstein, dass Sie so offen über diesen seelischen Aspekt sprechen. Und Sie haben es wirklich gut zusammengefasst. Es ist eben der Kinderwunsch an sich, der unerfüllte Kinderwunsch, dann die Therapie, dann die Enttäuschungen in Kombination mit der Fehlgeburt, die sie erlebt hatten, und dann vielleicht auch die Tatsache, dass es dann nicht klappt. Das ist natürlich eine massive Belastung in verschiedenen Phasen. Und wir versuchen die Paare und auch die Single-Frauen und auch die Männer alleine aufzufangen. Wir haben zwei Psychologinnen bei uns im Team. Wir führen Gespräche darüber. Wir führen auch Gespräche am Ende der Behandlung. Was für Optionen gibt es? Da kommt eben Adoption. Es gibt auch die Möglichkeit der Embryospende in Deutschland. Es gibt die Möglichkeit der Eizellspende. Oder es gibt die Möglichkeit des Verzichtes. Und das ist eben dann auch ein Thema, wo das Paar quasi sich selbst stärken muss, eben auch Hilfe in Anspruch nehmen muss. Aber natürlich, dieser Burden, den Sie jetzt gerade beschrieben haben, der dann bleibt, ich würde es vielleicht nicht als Makel bezeichnen, denn es ist für keinen Menschen ein Makel, kinderlos zu bleiben, sondern es ist ein wie Sie richtig gesagt hatten, etwas, was Sie auf dem Rücken tragen und mit sich wahrscheinlich Ihr Leben lang tragen werden. Aber deshalb haben wir ja auch das Glück, dass wir in neuen Beziehungen dann vielleicht mit anderen Partnern und anderen Kindern auch glücklich werden können. Aber wir müssen eben wirklich auch feststellen in der Reproduktionsmedizin, wir können nicht allen helfen und wir können sie nur unterstützen auf dem Weg, und zwar auf allen Phasen dieses Weges. Und da gehört auch dazu, zum Beispiel bei den Enttäuschungen den Menschen zu helfen, die uns aufsuchen.
Mhm. Herr Bernstein, wo haben Sie sich damals Unterstützung und Hilfe gesucht?
Also wir waren damals noch nicht so weit, dass wir da irgendwo uns Unterstützung gesucht haben. Wir haben es versucht, für uns zu verarbeiten, was natürlich auch nicht funktioniert hat. Ich habe es dann später nochmal in einer Therapie gemacht. Mhm. Und was ich aber noch sagen wollte, was man sich wünschen würde, das klang auch schon so ein bisschen an, dass im Umfeld einfach die Menschen ein bisschen sensibler werden auf dieses Thema. Und wir hatten ein Umfeld, die dann auch, es klang in der Sendung auch schon so ein bisschen an, ja, was ist denn los bei euch und was Menschen so irgendwann vorbeikommen und dann regeln wir das. Und dann, das hat überhaupt nicht geholfen, das hat eher noch zu eher mehr Frust geführt. Und mein Appell, da ich ja hier im Radio mal sprechen darf, ist, wenn man sowas in seinem Umfeld erlebt, auch ein bisschen sich mehr damit zu beschäftigen, was diese Menschen dann auch so durchmachen und die so ein bisschen zu unterstützen.
Mhm. Frau Giesbert, Ergänzung Ihrerseits?
Ja, guten Morgen, Herr Bernstein. Genau das ist wichtig, sensibel hinzuschauen und das vielleicht auch ein Stück weit empathisch mitfühlen zu können. Und das hätte Ihnen da an mancher Stelle sicherlich Erleichterung verschafft.
Mhm. Ja, ich glaube schon auch, dass das Internet da heutzutage eine Hilfe ist, wenn ich das jetzt so die 30 Jahre vergleiche. Es gibt ja auch, also dieses Problem, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, kennen wir auch. Vor allen Dingen so diese Sprüche der Nachbarn oder der Familie, fahr doch mal in Urlaub, dann klappt's schon. Das ist zum Beispiel das Allerletzte, was die Paare gebrauchen können. Und aber was eben gut ist, manche, das muss man natürlich immer individuell entscheiden. Manche machen das unter sich aus, andere nehmen zum Beispiel wie bei Frau Giesbert die Selbsthilfegruppe in Anspruch. Es gibt jede Menge Selbsthilfegruppen mittlerweile. Die Dritten gehen tatsächlich ins Netz weil viele wollen mit dem Thema auch anonym bleiben für sich. Mhm. Sie wollen das ja jetzt nicht ausbreiten im Freundeskreis. Und andere gehen dann eben in diese psychotherapeutische Begleitung, die an der Stelle eben auch sehr hilfreich ist.
Herr Bernstein, hilfreich war es, dass Sie angerufen haben. Ganz herzlichen Dank dafür. Und wir gehen von Berlin nach Leipzig zu Ulla Gerber. Guten Morgen, Frau Gerber.
Hallo, guten Morgen.
Grüße Sie. Haben Sie ähnliche Erlebnisse, Erfahrungen gemacht wie Herr Bernstein?
Ja, tatsächlich ganz ähnliche. Ich selbst bin ungewollt kinderlos geblieben nach einem ziemlich langen Weg mit meinem Mann zusammen. Wir haben Fehlgeburten erlebt, wir haben Behandlungen erlebt. Und ich habe mich die meiste Zeit, muss ich sagen, gerade am Anfang unfassbar allein gefühlt damit. Ich glaube, wir merken es gerade in der Sendung hier auch. Es ist so ein bisschen was Verrücktes, wenn einem das passiert, nämlich einem fehlen so ein bisschen die Worte für das, was man erlebt. Dann geht man so in diese medizinische Welt rein und dann gibt es ganz viel Vokabular. Sie haben das mehrfach ja auch in der Sendung so ein bisschen übersetzt, mit dem man sich auseinandersetzt. Dann wird es immer schwieriger, dem Umfeld mitzuteilen, wo stehe ich eigentlich, was erlebe ich eigentlich. Ja, ich muss irgendwie eigentlich überhaupt erstmal erklären, was so eine Behandlung ist. Und jedenfalls habe ich ganz großen Halt dann gefunden in dem Moment, wo ich mich einer Selbsthilfegruppe angeschlossen habe, hier in Leipzig. Das war für mich total augenöffnend. Auch zu Ihrem Titel, Sie haben ja den Titel Kinderwunsch um jeden Preis. Das wirkt so extrem. Ne?
Um welchen Preis?
Genau. Aber schon der Preis da drin. Ich habe manchmal so damals den Eindruck gehabt, das sind so ein bisschen Extreme, die man so hört, ja, dass Leute gar nicht loslassen können, wenn man in so einer Kinderwunschgruppe sitzt. Dann merkt man plötzlich, wie unterschiedlich die Wege sind, was für Verluste vielleicht erfahren wurden auf dem Weg, mit was für Herausforderungen auch gekämpft werden muss. Stichpunkt Kosten zum Beispiel, aber sie hatten auch schon die psychische Belastung. Und jedenfalls hat sich daraus entwickelt, aus diesem Zusammentun mit anderen, dass wir einen bundesweiten Verein gegründet haben, mir persönlich das wirklich wichtig ist, genau, und uns allen, die betroffen sind. Wir sind der UIK, das Unterstützungsnetzwerk Infertilität und Kinderwunsch, uik-verein.de. Und wir vertreten eben ungewollt Kinderlose und Patientinnen der Reproduktionsmedizin in ganz Deutschland. Wir setzen uns für die Selbsthilfe ein. Und uns gibt es jetzt seit knapp 2 Jahren. Wir freuen uns über alle, die noch dabei sein wollen, uns unterstützen wollen, weil wir sind eben der Meinung, dass man nicht nur über Betroffene reden sollte, sondern mit uns. Und wir haben großes Interesse, unsere Erfahrung einzubringen und sind auch politisch aktiv.
Genau. Welche Erfahrungen sind das inzwischen, Frau Gerber? Ich fand es interessant, dass Sie eben gesagt haben, als Sie zu dieser Selbsthilfegruppe gegangen sind, da hat Ihnen vieles die Augen geöffnet. Also worüber haben Sie sich praktisch ganz neu informieren können? Was wussten Sie bis dahin gar nicht?
Also nochmal vielleicht wirklich diese gemeinsame Sprache zu finden. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ja? Also wenn man das erlebt, dann ist man oft auch in so einem... Es ist ja nicht so, dass alle, bei denen es nicht klappt, sofort in die Kinderwunschklinik gehen. Mhm. Sondern da liegen manchmal andere Erfahrungen, Jahre, Fehlgeburten dazwischen. Und in einer Selbsthilfegruppe erlebt man, ach Mensch, da sind andere, die, wenn ich rede, einfach nicken. Ja, also ich muss überhaupt nicht erklären irgendwas, sondern ich kann erzählen, wie es mir geht, was ich immer im Alltag erlebe, bei so einer Behandlung meinetwegen auch. Und die nicken. Und das ist unglaublich heilend, denn ich glaube, es wurde auch schon mal angeschnitten, wenn man das so erlebt, fühlt man sich ein Stück weit nicht mehr zugehörig. Man fühlt sich nicht mehr zugehörig zum Freundeskreis. Die werden eben Eltern. Ja? Man kann bei vielen Gesprächen sich gar nicht mehr beteiligen. Und in der Selbsthilfegruppe erlebt man eben, aha, okay, die anderen verstehen mich und ich bin ja gar nicht allein. Da sind ja andere in meiner Stadt, die erleben das Gleiche wie ich. Und dann kann man sich auch helfen und kann sich natürlich auch Alltagstipps geben oder zum Beispiel nochmal im Hinblick auf Kosten, auf Bezuschussung. Wir haben da in Deutschland ein, ja, sag ich mal, relativ veraltetes Modell, was dahinter steht. Ja, es werden eben nur verheiratete heterosexuelle Paare bezuschusst. Und es gibt natürlich ganz andere Familienkonstellationen, bei denen auch eine Kinderwunschbehandlung anstehen könnte oder würde.
Das ist interessant. Nochmal nachgefragt, Herr Tandler-Schneider. Also die Krankenkassen bezahlen 3 Versuche, nenne ich es, aber nur bei heterosexuellen Paaren?
Genau. Und auch nur bei, und das ist wirklich ein Phänomen in Deutschland, verheirateten Paaren. Deshalb gebe ich da Frau Gerber voll recht. Es gibt vielleicht ein Viertel unserer Kinderwunschpatienten, die wir in Berlin im Fertility Center behandeln, kriegen die Kosten zur Hälfte über die Krankenkasse bezahlt. Also nochmal zum Verständnis, bezahlt wird in Deutschland, wenn ein Paar mit den eigenen Samen und den eigenen Eizellen zusammen eine In-vitro-Fertilisation macht. Mhm. Den Ausdruck hat man jetzt ja schon ein paar Mal gehabt. Mhm. Und zwar 3-mal zwischen 25 und 40 der Frau. Das heißt also, wenn die Frau 40 ist oder älter, dann wird das schon nicht mehr bezahlt. Wenn das Paar nicht verheiratet ist, und wir haben in Berlin und Brandenburg ungefähr 70% der Paare, die nicht verheiratet sind, wird nichts bezahlt. Wenn die Frau 23 ist und der Mann 26 und der hat keine Spermien, weil er einen Hodentumor hatte als Kind, wird nicht bezahlt. Also wir haben wirklich ein anachronistisches Gesetz. Wir haben nicht nur ein anachronistisches Embryonenschutzgesetz, wie wir vorhin schon gesagt haben, sondern auch eine anachronistische Kostenerstattungssituation in Deutschland.
Mhm. Frau Giesbert, was hat das damals bei Ihnen gekostet, als Sie dann nach Spanien gefahren sind? Sie sind ja mehrfach nach Spanien gefahren, weil Sie 4 Kinder haben. Summa summarum, einfach mal so eine Hausnummer ungefähr.
Also ich gehe davon aus, dass das zwischen 40.000 und 50.000 Euro schon waren.
Mhm. Wow, heißt das also, ist natürlich unglaublich viel.
Da muss man ran?
Das muss man sich erst mal leisten können. Ne? Ich habe auch mal eine Frage an Frau Gerber. Ganz kurz, ja. Frau Gerber. Woran liegt es denn, dass so viele Paare Kinderwunsch angeben und auch bei Ihnen sind, aber nicht in die Kinderwunschklinik gehen?
Wie meinen Sie?
Ich habe den Eindruck, dass die Zahlen zeigen, dass in Deutschland sehr, sehr viele Menschen Kinderlosigkeit, auch ungewollte Kinderlosigkeit angeben. Aber die Anzahl derjenigen, die tatsächlich in die Kinderwunschkliniken gehen, ist deutlich geringer. Das heißt, die Leute warten sehr lange, bevor sie unsere Hilfe in Anspruch nehmen.
Ja, interessant. Ich kann Ihnen das jetzt, da müsste ich Ihnen ja jetzt eine Statistik vorlegen, um das, glaube ich, wirklich, also um das gut belegen zu können. Mein Eindruck ist jetzt nicht unbedingt, dass immer lange gewartet wird. Also ich habe das in all den Jahren jetzt, denen ich mit Betroffenen zu tun habe, alle Altersgruppen erlebt, die in eine Kinderwunschbehandlung gehen. Manchmal ist es ja der Familienstand. Das heißt, man ist selbst ungewollt kinderlos, hat aber vielleicht noch nicht den Partner gefunden, die Partnerin wartet. Ne, empfindet sich aber trotzdem als ungewollt kinderlos. Natürlich gibt es auch Single-Frauen gerade, die in Behandlung gehen, aber auch das ist ja noch nicht so, es ist ja auch noch gar nicht an allen Kliniken unbedingt unterstützt. Ich glaube, wir haben es mit einem Thema zu tun, auf dem auch sehr viel Scham liegt. Und ich glaube, der Weg in die Kinderwunschklinik heißt auch, ich gestehe mir jetzt gerade ein, ich brauche wirklich Hilfe. Und bevor ich das vielleicht mache, ich sage Ihnen auch, wie das ist als Betroffene und mit dem Internet und allen, Sie kriegen einen Haufen anderer Angebote, bevor Sie den medizinischen Weg vielleicht einschlagen. Ja? Von Nahrungsergänzungsmitteln über Heilkristalle, über ich weiß es nicht. Ja? Also es gibt da draußen ein riesiges Angebot und sich da erstmal zurechtzufinden, während man gerade ja leidet. Also die meisten leiden ja darunter, dass es nicht klappt. Da kann dann auch schon mal Zeit ins Land gehen. Also ich glaube, es ist multifaktoriell.
Umso wichtiger, Ulla Gerber, dass Sie das UIK mit ins Leben gerufen haben. Dankeschön für diesen Anruf aus Leipzig. Vor 48 Jahren kam Louise Brown in der Nähe von Manchester zur Welt. Sie war das erste Baby, das aus einer künstlichen Befruchtung hervorgegangen war, damals Retortenbaby genannt. Und in der öffentlichen Debatte schlugen die Wogen damals hoch. Heute werden alleine in Deutschland jedes Jahr an die 130.000 Kinderwunschbehandlungen durchgeführt. Und wir tauschen uns heute mit Ihnen im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur darüber aus, was medizinisch machbar und wünschenswert ist und was möglicherweise zu Fehlentwicklungen führt und was begrenzt oder vielleicht sogar verboten werden sollte. Wir haben inzwischen viele Hörer-Mails bekommen. Liebes Team, ich habe selbst sehr jung Kinder bekommen. Damit habe ich eine Entscheidung getroffen, die große Auswirkungen auf mein Leben hatte. Das war meine Entscheidung und ich fordere keinerlei Kompensation, auch nicht für eine ziemlich niedrige Rente. Es gibt und gab schon immer Menschen in jeder Gesellschaft, die keine Kinder hatten. Ich finde, das ist auch normal. Wenn ich mich umblicke, sehe ich viele Möglichkeiten, dass sich Menschen, die in guten sozialen Verhältnissen leben, um Kinder kümmern, die es bereits gibt und die großen Bedarf hätten, dass ihnen jemand zur Seite steht. Bernd Wedemeyer schreibt uns, Herr Tandler-Schneider ist zu widersprechen. Es gäbe zu wenig Kinder für eine Adoption. Das hatten Sie vorhin gesagt, Herr Tandler-Schneider. Und Bernd Wedemeyer sagt, es gibt in Deutschland knapp 60.000 Kinder, die Eltern suchen. Man nennt sie Pflegekinder, aber leider haben sie keine oder kaum eine Lobby in der Politik und in der Gesellschaft. Und es gibt viel zu wenig Pflegeeltern, die sich diese Herausforderung stellen wollen. Die Pflegeeltern leisten jedoch der Gesellschaft einen unschätzbaren Dienst, da sie vernachlässigten Kindern aus prekären Verhältnissen eine Chance für ein gutes Leben bieten. Und diese Kinder können unserer Gesellschaft später etwas zurückgeben. Viele dieser Pflegschaften münden in spätere Adoptionen. Dankeschön, Bernd Wedemeyer, für diese Mail. Und eine Hörerin fragt, ist es wirklich so wichtig, eigene Kinder zu haben? Wie viel Geld sollen wir als Gesellschaft dafür aufwenden? Wäre es nicht wichtiger, diese Ressourcen den jungen Menschen zur Verfügung zu stellen, deren Eltern weniger Ressourcen haben? Die Kinder aus armen oder sozial schwachen Familien zu unterstützen, würde uns vielleicht auch zu mehr Zusammenhalt über Klassen hinweg führen. Denn es gibt Kinder, deren Chancen auf Bildung und auf ein friedliches, fürsorgliches und liebevolles Miteinander sehr gering sind. Dankeschön für diese Meinungen, für diese Mails. Ich würde gerne, Tandler, auf diese Zahl kommen, die ich vorhin genannt habe. 130.000 durchgeführte Kinderwunschbehandlungen in Deutschland. Wie viele davon sind eigentlich erfolgreich?
Ja, wir können ungefähr davon ausgehen, dass von 130.000 Behandlungen im Jahr 20.000 Kinder jedes Jahr geboren werden durch In-vitro-Fertilisation oder durch einen Auftauzyklus im Anschluss. Und wenn Sie so genau gucken, dann können Sie sagen, dass in jeder Schulklasse eigentlich so 1 bis 2 Kinder sitzen, die mittels der außerkörperlichen Befruchtung gezeugt wurden.
Kritiker sagen, dass Kinderwunschbehandlung ein Feld der Medizin geworden sei, auf dem sehr viel Geld gemacht werden kann. Gehen Sie damit?
Da ist sicherlich was dran. Ich will vielleicht doch nochmal auf die eine Mail eingehen. Es ist kein Widerspruch, wenn man den Paaren und den Menschen, und ich meine damit auch die Single Motherhood by Choice, also die Frauen, die sich dazu entscheiden, ein Kind zu bekommen, hilft. Denn unsere Gesellschaft braucht Kinder. Und ich finde, das sollte auch finanziell unterstützt werden. Und gerade diejenigen, die nicht so viele finanzielle Möglichkeiten haben, denen dann zu verwehren, eine Kinderwunschbehandlung zu machen, indem das jetzt vielleicht demnächst auch gar nicht mehr bezahlt wird, fände ich grausam. Und ich finde, dass die Gesellschaft die Kinderwunschbehandlung unterstützen muss, weil wir eben in Deutschland Kinder brauchen. Mhm. Und weil das auch wichtig ist, dass wir auch auf diesem Wege die Möglichkeit erhöhen, für Kinder zur Welt zu kommen.
Um auch diese Info zu geben, was kostet zum Beispiel, die Eizellen stimulieren zu lassen?
Ja, also man muss im Großen und Ganzen ja verschiedene Verfahren unterscheiden. Mhm. Es gibt ja auch Verfahren vor der In-vitro-Fertilisation, wie zum Beispiel eine reine hormonelle Stimulation, wenn die Patientin zum Beispiel zu viele Eibläschen hat, man nennt das PCO-Syndrom und es nicht zum Eisprung kommt, das zahlt die Krankenkasse komplett, auch wenn sie nicht verheiratet sind. Um das mal was Positives zu sagen, was die Krankenkasse zahlt. Wenn es dann nachher Richtung Insemination gibt, das ist die Vorstufe der In-vitro-Fertilisation, also diese Übertragung von Samen zum Zeitpunkt des Eisprungs. Dann liegen die Kosten im überschaubaren Bereich ohne Medikamente bei 150, mit Medikamenten vielleicht bei 300 Euro, wenn das Paar verheiratet ist und die Krankenkasse die andere Hälfte der Kosten zahlt. Wenn das Paar nicht verheiratet ist, dann eben das Doppelte. Und wenn Sie Richtung In-vitro-Fertilisierung gehen müssen, liegen die Kosten, wenn Sie verheiratet sind, also diese 50% Eigenanteil, bei 1600 bis 1800 Euro pro Zyklus. Und wenn Sie eben zum Beispiel über 40 sind, unter 25 sind oder nicht verheiratet sind oder Samenspende benutzt werden muss, dann sind die Kosten deutlich teurer und liegen etwa bei um die 5000 Euro für einen Zyklus plus eventuell noch die Möglichkeit, Eizellen oder befruchtete Eizellen einzufrieren.
Also 5000 Euro für jede, nur um es nochmal zu verstehen, für jede Entnahme der Eizellen?
Inklusive der dazu notwendigen Medikamente. Und das ist so, das schwankt so zwischen vielleicht 4.000 und 6.000 Euro, die Kosten für einen solchen Zyklus sind. Wenn dann etwas eingefroren werden konnte und dann quasi nur der Embryo eingesetzt werden muss, der schon vorhanden ist, dann wird es viel günstiger. Deshalb ist es so wichtig, dass die Menschen, die so eine Behandlung machen, auch immer die Option des Einfrierens in Anspruch nehmen. Dann kostet es nämlich unter 1.000 Euro, weil es ist ja schon alles da und kann dann sogar im natürlichen Zyklus eingesetzt werden.
Frau Giesbert, wie verhält sich das bei einer Eizellspende? Also wobei das Wort Spende ja etwas irreführend ist, denn die Frauen bekommen doch in den meisten Fällen eine finanzielle Entschädigung für ihre sogenannte Spende, oder?
Ja, das ist so, dass es da eine Aufwandsentschädigung gibt. Das ist in den verschiedenen Ländern auch sehr unterschiedlich. Aus den USA ist das beispielsweise ein wesentlich höherer Betrag, als es das in den skandinavischen Ländern auch ist, also Schweden und Dänemark. Die haben da eine moderate finanzielle Entschädigung. Und da sieht man einfach aus wissenschaftlichen Studien auch, dass der Grund für die Eizellspenderin, Eizellen zu spenden, kein hauptsächlich monetärer Anreiz ist.
Ja. Also Sie haben damals in Spanien 40.000 Euro bezahlt für die vier Kinder?
Für die Eizellspende, ja. Also circa.
Also im Fall einer Neuregelung bei der Eizellspende müsste ja entschieden werden, ob und wie viel Kompensation die Spenderinnen bekommen sollen. Was schlagen Sie vor?
Also von dem Überblick, den ich mir persönlich verschaffen konnte, halte ich das skandinavische Modell für grundsätzlich positiv, dass man das auch diskutieren kann, weil es da, wie gerade gesagt, eine finanzielle Aufwandsentschädigung gibt, die gemessen daran, dass beispielsweise ein Ersatz für Ausfall bei der Arbeit, für die Stimulation mit Hormonen, dass das wirklich ein geringerer Betrag ist und die Frauen da jetzt das nicht vorrangig aus finanziellen Gründen machen. Das finde ich, ist einfach mit eine Grundvoraussetzung, dass man diese Rahmenbedingungen schafft. Ja, da ist beispielsweise in den Studien auch
Ja, sagen Sie mal eine Zahl. Sagen Sie mal, wofür Sie wären. Also, dass eine Eizellspenderin welche Aufwandsentschädigung oder Kompensation, das ist ja jetzt schwierig, da ein Wort für zu finden, bekommen sollte.
Da kann ich wirklich nichts zu sagen.
Was würden Sie sagen,
Herr Dr. Schneider? Ich kann vielleicht mal helfen mit dieser Kompensation. Also, vielleicht nochmal ein Punkt. Wir haben ja zum Beispiel unser Nachbarland Österreich. Mhm. Da ist es mittlerweile erlaubt, Eizellspende zu machen, aber es ist nicht erlaubt, das zu kompensieren. Mhm. Und genauso ist es teilweise in England. Die Probleme, die dadurch kommen, und das sollte man vielleicht mal wirklich benennen, wenn Sie gar keine Kompensation machen, finden Sie keine Spenderinnen. Mhm. Außer vielleicht die beste Freundin oder die Schwester oder so etwas.
Die also sehr dann, altruistisch unterwegs
diese,
sind.
Sogenannte, das, und das trifft auch, wenn wir nachher auf das Thema Leihmutterschaft nochmal sprechen, die altruistische Eizellspende oder die altruistische Leihmutterschaft, das ist eine Rarität, die dann nachher sein wird. Wir haben mit 10 Gesellschaften zum Papier vorgelegt, wie wir die Eizellspende in Deutschland uns vorstellen könnten. Und zum Thema Kompensation haben wir gesagt, es sollte eine Kompensation sein. Das heißt, die Frauen, die das machen, sollten nicht einen zusätzlichen Anreiz bekommen, das durchzuführen. Und wir haben das so bei 1500 Euro für einen solchen Zyklus etwa tituliert. Das ist so ein kleiner Vorschlag, den 10 Gesellschaften aus der Gynäkologie und Geburtshilfe veröffentlicht haben.
Also es gibt ja die Gegner der Eizellspende, die den kommerziellen Druck befürchten, weil wie auch bei der Leihmutterschaft das Geld locken könnte. Da sagen Sie, also da lockt jetzt nicht so richtig viel.
Nein, also es ist ja auch etwas, es muss eine Kompensation geben, denn die Frauen, die das machen, gehen ja einen kleinen hormonellen Weg. Sie haben eine Eizellentnahme, die in einer kurzen Narkose stattfindet. Sie opfern Zeit dafür und natürlich muss das irgendwie kompensiert werden. Aber es darf nicht so sein, dass das ein Geschäftsmodell wird.
Wir diskutieren heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur mit Stefanie Giesbert von der Deutschen Vereinigung für Familien nach Eizellspende und mit Andreas Tandler-Schneider, Geschäftsführer des Fertility Center Berlin, über die medizinischen Möglichkeiten, den Wunsch nach Kindern zu erfüllen und über die Grenzen dieser Möglichkeiten. Und in Hannover wartet Maite Mattes am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen, Dr. Maite Mattes. Ich bin Tierzucht- und Nachhaltigkeitswissenschaftlerin. Was mir zum einen fehlt in der Debatte, wo vielleicht Herr Zandler was dazu sagen kann, es ist jedes sechste Paar in Deutschland nicht in der Lage, auf natürlichem Wege Kinder zu bekommen. Es wird nicht darüber gesprochen, warum das so ist. Als Naturwissenschaftlerin erinnere ich ein Buch, was mich sehr beeindruckt hat, Our Stolen Future, unsere gestohlene Zukunft. Auf Deutsch ist es dann übersetzt worden, euphemistisch, unsere verlorene Zukunft. Und da wird sehr detailliert beschrieben, welche Umweltgifte, Pestizide noch und nöcher, wie verhindern, dass auf natürlichem Wege Kinder entstehen. Dann haben diese Armen jede sechs, sie haben vielleicht 5 befreundete Paare in ihrem Umfeld. Eines davon muss einen solchen Weg gehen, wenn es Kinder haben will, oder es muss verzichten. Das zu wissen, ist vielleicht auch ein bisschen entlastend. Und diese Probleme dann anzugehen, fände ich die eigentliche Aufgabe einer Kinderwunschinstitution.
Herr Tant, ja.
Und die zweite Frage, ich hau sie gleich hinterher, war dieser Herr, der sagt, dass es ihm natürlich sein ganzes Leben lang nachläuft, keine Kinder zu haben. Es gab und gibt den Spruch, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und das wäre vielleicht auch ein Ansatz, den ungewollt Kinderlosen freundlich die Tür aufzumachen oder überhaupt die Möglichkeiten gesellschaftlich zu schaffen, dass sie miterziehen, Miteltern sind. Ich denke, es wäre auch für die einzelnen Kinder sehr hilfreich, nicht nur ihre Zufallseltern zur Auswahl zu haben, um ein tiefgründiges Gespräch zu führen, im Leben begleitet zu werden.
Frau Mattes, danke schön. Herr Tandler-Schneider, über die Ursachen hatten wir ganz am Anfang schon gesprochen, aber die sind natürlich noch ergänzenswert.
Da haben Sie natürlich völlig recht. Also ich will vielleicht 2 Dinge dazu sagen. Wir sind ja am Ende der Fahnenstange, wenn wir die Kinderlosigkeit behandeln. Das ist natürlich ein gesamtgesellschaftliches und umwelttechnisches Problem, was Sie dort aufführen. Wir sehen es anhand der Spermiogramme. Wenn man die Spermiogramme der letzten 40 Jahre sich anguckt, dann werden die immer schlechter. Und das liegt auch daran, dass eben viel mehr Umweltgifte in die Gewässer zum Beispiel kommen, in das Trinkwasser hineinkommen und damit die Spermien wahrscheinlich verschlechtern. Man sieht es daran zum Beispiel, wenn Gifte in die Flüsse geleitet werden, dass dann die männlichen Forellen, die dort schwimmen, verweiblichen. Also es gibt wirklich Hinweise, da haben Sie völlig recht. Aber ich will noch einen anderen Hinweis geben für die ganzen Hörer unter Ihnen. Es gibt nämlich eine neue Studie. Sie können das alles selber beeinflussen. Die haben 2 verschiedene Ernährungsformen verglichen. Die sogenannte Western Diet, also viel Burger, viel Steak und so weiter, versus vegetarisch ernähren. Und siehe da, die Männer, die sich vegetarisch ernährt hatten, waren fruchtbarer und hatten auch bessere Spermiogramme. Es liegt also nicht nur an der Umwelt, sondern auch an der Art und Weise, wie wir uns ernähren.
Zweiter Punkt von Frau Mattes war der Appell an die ungewollt Kinderlosen, sich einfach mit einzubringen bei der Erziehung der Kinder. Da sind wir beim Stichwort Dorf.
Ja, das ist leicht gesagt und schwierig umzusetzen, nicht? Weil wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, der Druck und der Schmerz, der in einem drin ist, gepaart mit der Gesellschaft, die das vielleicht nicht versteht, ist schwierig. Natürlich ist es so, dass auch kinderlose Paare, ich sage jetzt mal vor allen Dingen ungewollt kinderlose Paare, es gibt ja auch gewollt Kinderlose, sich in die Gesellschaft einbringen können und auch einbringen und auch wieder eine Herr sagte, der die E-Mail geschrieben hatte, mittels Pflegekind zum Beispiel einbringen können. Das ist völlig, stimme Ihnen völlig zu an der Stelle, eine Option unserer Gesellschaft zu helfen oder sich in die Gesellschaft auch als kinderloses Paar mehr einzubringen. Aber es ist eben wirklich in erster Linie erstmal ein intimes, individuelles Problem. Und zwar eines, was jedes Paar, jeder Mensch, jede einzelne Frau, jeder einzelne Mann für sich auch erstmal selber entscheiden muss.
Mhm. Frau Mattes, wie haben Sie es gelöst? Sind Sie?
Ich war der andere Fall. Wir haben sehr konsequent, sehr lange verhütet, weil ich spät studiert habe und wir beide politisch sehr engagiert sind. Ich glaube, wir haben einmal die Tür kurz aufgehalten und da lauerte was dahinter. Zack, war es da.
Ich glaube, mit 39. Können Sie von Glück reden?
Ich weiß heute, wie viel Glück ich hatte.
Ein großes Glück.
Ich habe mit 39 und mit 40 meine Söhne bekommen. Da wäre überhaupt nichts mehr passiert, hätte ich auch nicht mehr adoptieren können. Ne? Und wir hätten das auch in unseren Lebensumständen nie gemacht. Ich weiß heute, wie viel Glück ich hatte. Und mein Appell ging nicht an die ungewollt Kinderlosen. Sie sollen sich doch da bitte mal als Eltern engagieren. Sondern ich wünsche mir eine Gesellschaft mit vielen kleinen Dörfern.
Mhm. Letzte Frage. Hätten Sie sich auch oder haben Sie sich auch zu einer Eizellspende damals entschieden?
Frau Mattes? Es war für mich überhaupt kein Thema und ja. Ich persönlich finde die Eizellspende etwas für die Frauen, die die Eizellen spenden, ganz, ganz Furchtbares. Es ist für mich als Tierzuchtwissenschaftler mit der Samenspende nicht zu vergleichen. Entschuldigung, ob jemand sich da seinen Samen mal entleert, ist mit einer solchen Hormonbehandlung und dem auch physisch wie psychisch nicht zu vergleichen. Und ich weiß nicht, wie man das mit Geld aufwiegen will.
Frau Giesbert.
Ja, vielen Dank für die Rückmeldung, Frau Mattes. Das, was in Studien beispielsweise in Skandinavien festgestellt wurde, ist, dass dort ganz häufig der Bezug der Spenderin im persönlichen Umfeld liegt, dass die selbst im Freundeskreis ungewollt Kinderlose haben, dass die Motivation zu spenden da einfach der persönliche Kontakt und die persönliche Betroffenheit ist oder auch die Dankbarkeit darüber, selbst schon eine Familie zu haben und nicht vor diese Probleme gestellt worden zu sein. Und da gibt es einfach ganz vielfältige Gründe. Genau.
Frau Mattes.
Ich danke Ihnen.
Wir danken Ihnen für den Anruf aus Hannover. Und bleiben wir doch auch noch bei Ihnen, Frau Giesbert. Wie war eigentlich damals bei Ihnen das Verhältnis zu Ihrem ersten Kind in der Schwangerschaft? Also es war eine fremde Eizelle. Und war Ihnen das Kind auch am Anfang fremd oder war das sofort vertraut? Wie ist das gewesen für Sie?
Ich fand, das war ganz zauberhaft. Also, dass ich dass es auch etwas Wunderbares war, an der Stelle schwanger zu sein, dass ich dankbar war, diesen Prozess begonnen zu haben, dass ich ganz oft meinen Bauch gestreichelt habe, das weiß ich. Also dass ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, das wäre jetzt nicht mein Kind. Also es ist in mir herangewachsen, ist durch mein Blut verseucht worden, durch mich hat meine Ernährung mitbekommen, meine Stimme gehört und das war zu keiner Zeit irgendwie ein Thema, dass das nicht irgendwie ganz eng mit mir verbunden wäre oder dass die Gene ein Thema wären.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Eizellspende in Deutschland ja auch deshalb verboten aus Sorge vor einer sogenannten gespaltenen Mutterschaft. Also du hast einerseits die genetische oder biologische Mutter und auf der anderen Seite die soziale. Können Sie das nachvollziehen, dass es diese Spaltung geben könnte?
Die kann ich so nicht nachvollziehen, weil es darum geht, dass nicht an der Stelle ein Embryo oder eine Blastozyste gespendet wird, sondern dass dieses Leben erst dadurch entsteht, dass die Eizelle auf der anderen Seite, einen Seite und der Samen auf der anderen Seite zusammenkommen, sich entwickeln und dann im in der Gebärmutter der Frau heranwachsen, dass da auch es Austauschprozesse gibt, Stichwort Epigenetik, die Einfluss haben, dass es Einfluss gibt innerhalb der Schwangerschaft.
Nun möchten Sie ja in Ihrem Verein oder mit Ihrem Verein, dass bei uns die Eizellspende möglich ist, analog zur Samenspende, dass es eben nicht verboten ist. Der Samenspender, haben wir eben wieder gelernt von Herrn Tandler-Schneider, ist bei uns in Deutschland nicht anonym. Du kannst als Kind, ewig 110 Jahre, haben Sie gesagt, Sie können 110 Jahre lang fragen, wer ist eigentlich mein genetischer Vater? Sollte das bei der Eizellspende auch möglich sein, Frau Giesbert?
Auf jeden Fall. Also es ist ja in den skandinavischen Ländern auch so, dass es die Möglichkeit zur offenen Eizellspende gibt, dass ein Kind mit 18 Jahren erfragen kann, wer die Spenderin war, um einfach diesem Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung auch gerecht werden zu können. Und das ist etwas, was in Deutschland bei einer Legalisierung der Eizellspende einfach auch berücksichtigt werden kann und unbedingt umgesetzt werden müsste.
Nun ist Ihnen das Aufklärungsgespräch mit den Kindern, mit den eigenen Kindern, dann ganz, ganz wichtig. Wie haben Sie das denn damals gemacht? Sie kannten ja nicht die genetische Mutter, weil die aus Spanien kam, weil die... Ja. Was haben Sie den Kindern erzählt über die Mutter?
Wir haben ganz früh, also das nennt man Wickeltischaufklärung, wir haben ganz früh begonnen, beim Wickeln darüber zu sprechen, wie sehr wir uns Kinder gewünscht haben, dass wir sehr froh sind, dass wir Kinder haben, dass wir nur auf diesem Weg die Familie werden konnten, die wir sind. Nur durch diese Bedingungen, weil wir diesen Weg gegangen sind, sind wir so, wie wir sind. Und dadurch, dass wir das quasi üben konnten und die Kinder das noch nicht so verstanden haben, aber den Ton der Stimme, dass das was, ne, was Schönes ist. Und als die dann die Sprache entwickelt haben, liefen, dann hat mir die Tochter gesagt, ja, Mama, ihr habt euch so sehr Kinder gewünscht. Oder auch mal, wenn
können wir auch mal frech sein, ihr habt.
sie hat auch mal mit erhobenem Zeigefinger gestanden, als es eine Meinungsverschiedenheit gab, so, und hat gesagt, Mama, ihr habt euch Kinder gewünscht. So, genau.
Herr Tandler-Schneider, auch Ihnen liegt das Kindeswohl sehr am Herzen. Wie früh sollte man aufklären und was sollte man alles erzählen?
Ja, vielleicht nur ergänzend zu Frau Giesbert. Es ist in erster Linie sehr, sehr wichtig. Da die Datenlage ist eindeutig. Es gibt sehr, sehr gute Studien. Das hatten wir am Anfang, hatten Sie das zitiert, Frau Giesbert, Untersuchungen aus England vor allem, die eben zum Beginn der Eizellspende untersucht haben, wie die Kinder sich entwickeln. Und es ist entscheidend, dass die Kinder sehr früh, und zwar vor dem Grundschulalter schon, also im Kindergartenalter, Sie haben es ja jetzt sehr früh angeführt, informiert werden, dass mit ihnen gesprochen wird. Es gibt mittlerweile auch wahnsinnig viel Material. Wir machen das zum Beispiel so, dass unsere Psychologin die werdenden Mütter vor Samenspende können wir ja nur beraten. Wir können ja nicht vor Eizellspende beraten, aber ist ja analog das Gleiche an für sich, für das Kind später. Dass die eben trainieren mit denen, wie dann später die Aufklärung des Kindes stattfindet und dass die auch angstfrei ist. Ne? Das ist eben ganz wichtig, dass die Menschen, die dann schwanger werden wollen, da so drangeführt werden. Und nochmal zum Thema Eizellspende und Samenspende und Aufklärung. Wenn die Kinder gut aufgeklärt werden, dann entwickeln sie sich wunderbar. Weil wie Frau Giesbert gerade schon gesagt hat, das sind ja Wunschkinder. Die werden ja sehnlichst erwünscht und dementsprechend gibt es in der Studienlage vielleicht fast ein bisschen eine Tendenz zur Overprotection. Ja, das sind natürlich alles Kinder, die wunderbar auch später dann danach unterstützt werden. Und deshalb ist es also überhaupt nicht nachvollziehbar, dass da irgendwie eine Kritik aus Kindersicht da ist, wenn denn so eine Aufklärung gemacht wurde. Und deshalb ist es uns auch so wichtig als diejenigen, die eine Eizellspende-Legalisierung fordern, dass das in Deutschland gemacht wird, damit später dieses Kind vielleicht die Frau kontaktieren kann, wenn es das möchte, von der die Eizellspende kommt. Denn das kann es in vielen europäischen Ländern nicht.
Robert Häuser ruft uns an aus Trier. Guten Morgen, Herr Häuser.
Guten Morgen.
Grüße Sie.
Ja.
Erzählen Sie uns. Wir hören Sie und sind gespannt auf... Ja. Ihren Beitrag.
Ich möchte nochmal Bezug nehmen auf diese Mail mit den Pflegekindern. Es gibt ganz, ganz viele Kinder, die dringend Pflegeeltern brauchen, damit sie in dieser Gesellschaft überleben können. Und wir hatten einen Pflegesohn, der wird jetzt 42. Er kam aus Mecklenburg. Das ist das Problem, dass er so weit weg wohnt. Aber es war eine sehr schwierige Zeit, denn er war fast 10, als er zu uns kam. Und er brachte ein ganz großes Bündel an Problemen schon mit. Die Eltern waren Alkoholiker gewesen, die Mutter war verstorben unter ungeklärten Umständen. Er hat noch 4 Halbgeschwister, ganz, ganz schwierig. Und letztlich ist unsere Ehe auch zerbrochen, weil die Anforderungen, glaube ich, einfach zu groß waren. Mhm. Und trotzdem würde ich sagen, es ist eine Erfolgsgeschichte, denn wie gesagt, er wird jetzt 42, er ist verheiratet, er hat eine Tochter. Mhm. Und einen Schulabschluss und einen Berufsabschluss. Und das ist, er ist der Einzige aus dem Kinderheim, wo er dann ziemlich lange war, der einen Berufsabschluss hat.
Mhm. Herr Häuser, möchte nicht allzu tief gehen, aber darf ich fragen, welche Anforderungen das waren, denen Sie sich da stellen mussten? 10 Jahre altes Kind aus dem Heim ist. Kann man sich vorstellen, dass das schwierig ist? Mit welchen Anforderungen war das verbunden für Sie?
Ja, also einmal hat er jede Nacht eingenässt. Und es war für ihn auch ein großes Problem. Er kam aus einer wirklich ganz, schwierigen Familie und wurde dann verpflanzt an den Rhein in eine Bürgerfamilie. Mhm. Eine Bildungsbürgerfamilie. Das war für ihn sehr, sehr schwierig und für uns auch. Mhm. Er brauchte auf der einen Seite ganz viel Freiheit und er hat uns aber nie gesagt, er war dann 10 Stunden weg und wir wussten nicht, wo er war. Und er konnte nicht schwimmen und wir wohnten am Rhein. Also es war sehr herausfordernd und wir hatten auch einen dauernden Kampf mit dem Jugendamt. Er brauchte psychologische Betreuung und wir mussten immer darum kämpfen, dass das auch bezahlt wurde.
Mhm. Haben Sie den Sohn später adoptieren können oder ist er immer Pflegesohn geblieben? Das ist ja auch immer so eine Sache.
Er ist Pflegesohn geblieben und nach fast drei Jahren hat meine Frau dann gesagt, meine damalige Frau, entweder der geht oder ich. Und dann haben wir das Pflegeverhältnis gekündigt, schweren Herzens, zumindest von meiner Seite aus. Und aber die Ehe hat dann auch nicht mehr lang gehalten. Mhm. Aber ich habe den Kontakt zu ihm behalten, noch heute. Und ja.
Und Sie würden Mut dazu machen, ein Pflegekind anzunehmen?
Ja, aber wir haben auch damals, als wir noch in Flensburg am Anfang gewohnt haben, waren wir in einer ungewollt kinderlosen Gruppe. Und als wir dann an den Rhein gezogen sind, in die Nähe von Koblenz, haben wir dort auch eine Gruppe gegründet. Und alle, die Pflegekinder aufgenommen haben, deren Ehen haben das nicht verkraftet. Das muss ich leider sagen. Hm. Herr Häuser, weil die Herausforderungen sehr groß sind. Hm. Aber es lohnt sich.
Dankeschön, dass Sie uns das erzählt haben. Und ich glaube, Katharina Schwand, die wir jetzt gleich noch mit in die Runde reinnehmen, passt sehr gut zu dem, Herr Häuser, was Sie uns gerade erzählt haben. Da ist auch gerade das Stichwort, Pflegekinder. Ich danke Ihnen sehr. Verabschiede Trier und gehe von Trier nach Radolfzell zu Katharina Schwand. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen. Ich freue mich ganz riesig, dass ich noch reinkomme in die Sendung.
Habe ich das richtig interpretiert, dass das zu Herrn Häuser passt, was Sie uns sagen möchten?
Ja, so ein bisschen. Also ich kann, das Thema Pflegekinder ist auch, denke ich, auch kompliziert. Meine Frage ist einfach, womit ich mich schon auch lange selber beschäftige. Ich bin bewusst kinderlos, nicht ungewollt. Und frage mich dieses Thema, warum unbedingt Mutter sein, warum unbedingt biologisch Mutter sein? Mhm. Ich sehe mich zum Beispiel, ich habe ein großes Muttergefühl der Gesellschaft gegenüber. Ne? Also ich zum Beispiel fühle mich Kindern und Müttern und Erwachsenen zum Beispiel auch verpflichtet, mütterlich zu sein, mich zu kümmern. Und frage mich ganz oft, ob unsere Gesellschaft so ein bisschen so ein Umdenken braucht zum Thema Kernfamilie und nur dann hat man es vielleicht auch geschafft, weil auch ganz oft das Wort Scham dabei war. Mhm. Wenn man keine Kinder bekommen kann, ist das eine große Scham? Warum ist das eine Scham? Das frage ich mich alles.
Mhm. Frau Giesbert, warum war es Ihnen, Sie haben sehr viel auf sich genommen, um 4 Kinder zu bekommen, warum war es Ihnen wichtig, also eigene Kinder zu haben?
Weil es ein großer Wunsch war. Und wenn ich so an die Mitglieder in unserem Verein denke, da gibt es Mitglieder, die erzählen, dass sie vor ihrem inneren Auge schon immer dieses Bild von der Familie am gemeinsamen Tisch hatten, die ganz feste Bilder und Emotionen damit verwickeln und dass das häufig einfach ein ganz ureigener Wunsch ist nach Reproduktion und familiärem Zusammenwachsen.
Herr Tantler-Schneider.
Also zunächst einmal möchte ich sagen, dass ob man gewollt kinderlos bleibt oder Kinder haben möchte, eine absolut individuelle Entscheidung ist, die jedes Paar, jeder Mensch für sich alleine treffen muss. Und es ist völlig in Ordnung, wenn Menschen sagen, ich bleibe gewollt kinderlos. Und es gibt übrigens auch Studien dazu. Und zwar wird ja immer so von denjenigen, die Kinder haben, ich habe selber zwei erwachsene Söhne, dann bin ich so glücklich im Alter und vielleicht werde ich auch versorgt. Und das ist ein Märchen.
Ja.
Das Märchen ist widerlegt worden in einer Studie, die die Zufriedenheit von Menschen im Alter überprüft hat. Und was kam raus? Diejenigen, die gewollt kinderlos geblieben sind, sind zufriedener. Also es ist nicht so, dass Kinder machen natürlich zufrieden und glücklich, wie wir jetzt beide erlebt haben. Aber auch Paare, die eben gewollt kinderlos bleiben, nicht vielleicht diejenigen, die ungewollt kinderlos bleiben, aber die, die sich dazu entscheiden, keine Kinder zu bekommen, die sind durchaus auch im Alter glücklich und man muss wirklich aufpassen, dass man da keinen Makel draufsetzt in unserer Gesellschaft.
Frau Schwand?
Ja, also wie gesagt, das ist so teilweise beantwortet, also beantwortet, was kann man auch schon beantworten. Natürlich ist das super individuell und wahrscheinlich ist die Frage, die ich mir stelle, auch noch irgendwie so ganz, weiß ich nicht, ob die ganz neu ist, ob das auch etwas ist, worauf man keine wirkliche passende Antwort geben kann. Aber gerade, wie die Dame sagte, dieses, woher kommt dieses feste Bild, diese Idylle am Tisch zu sitzen in Familie, was kann Familie noch bedeuten? Das sind so Fragen, die ich mir stelle, weil ich eben im Umkreis, ich habe eben auch Zeit, zu gucken und zuzuhören und möchte auch zuhören, Alleinerziehenden, Familien, wie oft dann eben auch kommt, so glücklich, wie ich dachte, bin ich anscheinend doch nicht geworden. Oder wie schwer ist es, eine Kernfamilie wirklich aufrecht zu erhalten? Und dann frage ich mich eben, was kann Familie tatsächlich noch bedeuten? Also und sich um Kinder kümmern. Das ist so eine große Frage, die ich mir stelle tatsächlich. Ja.
Aber dazu gehört ja auch dieses moderne Bild von Familie, wir haben. Wir haben ja lauter Patchwork-Familien. Wir haben, ich sehe Paare, die zwei Kinder haben, der Mann ist sterilisiert und dann kommen sie wieder und dann ziehen sie die nächsten gemeinsamen Kinder groß. Oder ich kenne ein anderes Pärchen, Kollege von mir, sie hat zwei Kinder, er hat drei Kinder und jetzt haben sie noch eins gemeinsam. Dann haben wir diese Diskussion da um Leihmutterschaft, wo vielleicht zwei Männer ein Kind haben. Oder wir haben Situationen, wo zwei Lesben und zwei schwule Männer zusammen eine Familie gründen. Mhm. Es gibt alle Möglichkeiten heutzutage in unserer liberalen Gesellschaft, gerade in so einer Stadt wie Berlin, wo wir arbeiten, Lebensmodelle, die gelebt werden und die möglich sind. Und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass das in diesem Land so möglich ist.
Verschwand. Vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf.
Ja.
Deutschlandfunk Kultur über Möglichkeiten und Grenzen der Kinderwunschbehandlung, zu denen auch Rechtsfragen gehören. Welche Rechte sollten Eizellspenderinnen haben, wenn denn die Spende in Deutschland legalisiert würde, Herr Tantler-Schneider?
Naja, die Frauen, die eine Eizellspende, also ihre Eizellen spenden, die müssen natürlich massiv geschützt sein. Die müssen eine Versicherung bekommen. Die müssen juristisch abgesichert sein. Die sollten eine psychologische Beratung bekommen haben. Die sollten vielleicht auch in einem Netzwerk verbunden sein und gut aufgeklärt sein. Dann kann das erfolgen. Sie müssen kompensiert werden, auf jeden Fall. Und zwar in einem angemessenen und nicht übermäßigen Rahmen.
Da hatten Sie eben 1500 Euro
ins Feld geführt. Ist so eine Hausnummer, nicht? Das ist jetzt natürlich keine feste Zahl, die man nennen darf an der Stelle, aber so in der Größenordnung sollte es liegen. Und man muss wirklich sagen, dass die Stimulation und Gewinnung von Eizellen heutzutage wesentlich schonender für die Frauen ist. Das zu dem Thema, das da vorhin nochmal aufkam, von wegen, das ist ja was ganz Schlimmes im Vergleich zur Samenspende. Das kann man heutzutage nicht mehr so sagen. Ne? Heutzutage sind die Maßnahmen wesentlich schonender. Die Komplikationsrate ist natürlich nicht null, klar, aber sie liegt ungefähr bei 0,3 bis 0,6%.
Weil welche Risiken dann doch möglicherweise?
Das Hauptrisiko, was auftreten kann, ist, dass es zu einer Überstimulation kommt, dass die Frau halt einen dicken Bauch hat und Flüssigkeit von den Eileitern und von den Eierstöcken vor allen Dingen abtropft. und dann stationär im Krankenhaus überwacht werden muss, in aller Regel nach 3-4 Tagen vorbei. Aber das sind wirklich nur diese unter 1%, die diese Komplikationen haben. Die anderen 99% haben sicherlich schon Nebenwirkungen. Das will ich jetzt gar nicht verhehlen, dass das jetzt ohne Nebenwirkungen ist, eine solche Hormonbehandlung durchzuführen. Aber es ist wesentlich schonender, als landläufig so gemeint wird.
Leihmutterschaft, welche Rechte sollten Leihmütter bei uns bekommen, wenn denn Leihmutterschaft in Deutschland erlaubt werden sollte?
Also ich finde es erstmal auch im Namen dieser ganzen Gesellschaften, die das fordern, wichtig zu trennen zwischen Eizellspende und Leihmutterschaft, dass das nicht in einen Topf geworfen wird. Leihmutterschaft ist schon ein wirklich komplexeres Thema und auch ein schwierigeres Thema. Und da kann man wirklich überlegen, ob man Richtung altruistische Leihmutterschaft denkt. Denken Sie zum Beispiel an die Frau, die die Gebärmutter verloren hat, weil sie einen Gebärmutterhalskrebs hat und die eine Schwester hat und die Schwester sagt, okay, ich trage dein Baby aus. Das wäre eine Option, die ich auf jeden Fall erlauben wollen würde. Und ansonsten sollte Leihmutterschaft in Grenzen, die eben zum Beispiel durch eine Ethikkommission festgelegt sind, erlaubt werden in speziellen Fällen. Leihmutterschaft wird nie etwas sein, was massenhaft durchgeführt wird. Und es sollte aber eben möglich sein in Deutschland, aus dem Schutz der Frauen heraus. Was machen wir denn? Wir schicken die Paare ins Ausland, wo vielleicht in Georgien oder in Ländern, in denen es keine wirkliche Rechtssicherheit für diese Frauen gibt, die Leihmutterschaft ausgetragen wird und dann kommt das Kind irgendwie hierher. Wenn das alles organisierter wäre und in Deutschland stattfinde, dann wäre das geschützter für die Frau, die das macht, geschützter für das Kind, was später zur Welt kommt und auch geschützter für die Wunscheltern.
Sollte es europaweit einheitliche Regeln geben für Eizellspende und Leihmutterschaft?
Das werden wir nie hinkriegen. Wir sind ein Konglomerat aus verschiedenen Kulturen. Sehen Sie die Spanier, die sagen, die Leihmutter oder auch die Eizellspenderin, die muss geschützt werden, die darf nicht genannt werden. In Deutschland fordern wir, dass die 110 Jahre lang vom Kind später kontaktiert werden kann. Das ist konträr. Wir haben in England eine ganz andere Situation. Also es ist illusorisch zu denken, dass das auf EU-Ebene erlaubt wird und gleichmäßig durchgeführt wird. Es sollte in Deutschland wie in anderen Ländern legalisiert werden.
Mhm. Frau Giesbert, Sie waren mit Ihrem Mann zusammen in Spanien für die Eizellspende. Das ist ja nun ein hoch emotionales Thema, was Sie damals erlebt und mit Ihrem Mann durchgemacht haben. Wie sind Sie damit umgegangen? Auf der einen Seite diese Emotionen und auf der anderen Seite diese ganzen technischen Fragen, die dann zu klären waren.
Wir haben uns gut darüber ausgetauscht, welche Bedingungen für jeden von uns daran hängen und wie wir damit umgehen wollen. Und es fiel zwischendurch auch einmal von meinem Mann die Aussage, das müsste man ja dem Kind nicht sagen. Und wo für mich ganz klar war, das ist Bedingung Nummer eins, dass man offen darüber spricht und dass ein Kind weiß, wie es entstanden ist. Und dass es gewünscht war, also diese Offenheit. Wir hatten da ganz viele auch Aushandlungsprozesse, ja.
Wie haben die Kinder darauf reagiert bisher?
Die nehmen das, also sie kennen es nicht anders. Sie kennen ganz viele andere Kinder, die den gleichen Entstehungsweg, die gleiche Entstehungsgeschichte haben, durch regelmäßige Treffen. Die haben Freundschaften gebildet, auch mit Kindern. Also wir leben in einer Gesellschaft, in der ganz viele Familienformen möglich sind. Und ich denke, das führt auch zu einer Offenheit gegenüber anderen, diese Vielfalt.
Eine Eizellspende im Ausland durchführen zu lassen, das ist in Deutschland nicht strafbar. Also Sie sind zurückgekommen, haben das Kind bekommen, haben die 4 Kinder bekommen. Haben Sie trotzdem so ein Unbehagen gespürt, weil Sie gedacht haben, ist jetzt irgendwie eine merkwürdige Situation?
Das ist so. Also das ist das Thema Stigmatisierung ist sicher für viele Familien ein Thema, weil die Eizellspende in Deutschland nicht legal ist. Und dann zurückzukommen, zu sagen, ich gehe aber mit den Kindern offen um, wie kommuniziere ich das mit meinem Umfeld, muss ich das oder an welchen Stellen ist das auch wichtig, beim Kinderarzt, im Kindergarten, in der Grundschule,
Sollte denn, Herr Tandler-Schneider, der Wunsch nach einem eigenen Kind grundsätzlich ermöglicht werden, unabhängig von den Mitteln? Oder sagen Sie selbst als Reproduktionsmediziner, es gibt kein Anrecht auf ein eigenes Kind?
Also ein Anrecht auf ein eigenes Kind gibt es sicherlich nicht. Die Gesellschaft kann denjenigen, die das realisieren wollen und nicht, wo es nicht alleine klappt, helfen, aber natürlich nur begrenzt. Es kann nicht so sein, dass wie zum Beispiel in Israel unbegrenzt viele In-vitro-Fertilisationen bezahlt werden. Also von daher finde ich schon, dass es eine begrenzte Unterstützung geben müsste. Ich würde sagen, sie sollte so sein, dass es nicht vom Ehestatus abhängt und wie bis 2003 4 Zyklen komplett bezahlt werden. Und das, wenn es das wieder eingeführt werden würde, dann wären wir schon viel weiter. Dann würden wir auch viel mehr Menschen helfen. Und Herrn Merz sei gesagt an dieser Stelle, dann würden auch wieder mehr Kinder in Deutschland zur Welt kommen, die mit unserer Hilfe, mit unserer Unterstützung und mit der finanziellen Unterstützung der Krankenkassen unterstützt werden.
Lassen Sie uns am Schluss noch mal zusammenfassen, welche Methoden es überhaupt gibt. Also Sie sind ja auch stellvertretender Vorsitzender des deutschen IVF-Registers, das Informationen rund um Thema Kinderwunschbehandlung bietet. Also vielleicht 3, 4, 5 die gängigsten Methoden, die bei Ihnen angewandt werden. Welche sind das?
Also die gängigsten Methoden in Deutschland, Menschen zu helfen, die Kinder bekommen wollen und es nicht alleine schaffen, sind die reine hormonelle Stimulation, zum Beispiel beim polyzystischen Ovar-Syndrom, also wenn kein Eisprung stattfindet bei der Frau. Die nächste Methode ist die Insemination. Da gibt es 2 Methoden, entweder die sogenannte homologe Insemination, also mit dem Samen des Partners. Dies wird auch wieder bei verheirateten Paaren, wenn sie keine Hormonstimulation vorher machen, 8-mal bezahlt und wenn sie eine Stimulation machen, 3-mal. Und dann gibt es natürlich die Insemination, die viele Frauen in Anspruch nehmen mit Spendersamen, zum Beispiel lesbische Paare, zum Beispiel Paare mit einem Mann, der keine Spermien hat oder auch Single Mothers. All das ist möglich übrigens, auch das müssen wir mal hier feststellen, dass das erlaubt ist und dass wir auch dankbar sind dafür, dass das erlaubt ist. Das wird aber wiederum nicht bezahlt. Also alles, was mit Fremdsamen zu tun hat, wird von den Paaren selber bezahlt werden müssen. Das sind die Inseminationen oder Samenübertragungen und dann gibt es eben die vielen Möglichkeiten der außerkörperlichen Befruchtung bis hin zu dem, was Frau Giesbert in der ersten Stunde gesagt hatte, wenn also eine Spermienextraktion aus dem Hoden notwendig ist, wenn der Mann keine Spermien mehr im Ejakulat hat, die sogenannte ICSI, also intrazytoplasmatische Spermieninjektion, bei der die Samen, eine Samenzelle einzeln in eine Eizelle hineingegeben wird.
Die ICSI.
Die ICSI, genau, landläufig unter dem Ausdruck ICSI, ICSI. Oder die klassische In-vitro-Fertilisation, zum Beispiel bei Eileiterverschluss oder wenn es einfach mit den Methoden, die ich vorher genannt habe, nicht geklappt hat. Wenn zum Beispiel ein Paar 3 Inseminationen hinter sich hat und es hat nicht geklappt und es ist eigentlich alles in Ordnung. Die Eileiter sind offen, die Spermien sind ganz okay und die Hormone sind in Ordnung, der Zyklus ist regelmäßig. Dann kann die normale In-vitro-Fertilisation, die dann 3-mal von der Krankenkasse zur Hälfte gezahlt wird, vorausgesetzt das Paar ist verheiratet, kann dann so durchgeführt werden.
Frau Giesbert, mit welcher Botschaft möchten Sie uns ins Wochenende schicken?
Ganz klar spreche ich mich auch für eine Modernisierung der Gesetzgebung aus an dieser Stelle. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Die wissenschaftlichen Methoden, die haben sich verändert. Und das muss einfach der Realität auch angepasst werden.
Ich möchte schließen mit einer Mail von Claudia Eichelbaum aus Leipzig. Sie schreibt, ich finde, die Leihmutterschaft und künstliche Befruchtung sollte auch in Deutschland ermöglicht bzw. mehr unterstützt werden. Mit der entsprechenden Begleitung, gesellschaftlichen Unterstützung und verantwortungsvollen Gesetzen, die einen gewinnorientierten Missbrauch bzw. Geschäfte machen mit dem Kinderwunsch und den Kindern und Paaren verhindern. Es ist doch begrüßenswert, wenn sich Menschen für Kinder entscheiden. Die Gesellschaft überaltert, wir brauchen junge Menschen bzw. eine kinderfreundliche Gesellschaft und einen offenen Umgang mit dem Thema. Dankeschön, Claudia Eichelbaum. Danke allen, die angerufen haben. Danke an unsere Gäste für viel Informationen und Aufklärung. Und ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende mit Deutschlandfunk Kultur.